Das ist ja nicht etwas, wo der Herr geflogen kommt und sich auf dich setzt, sondern du mit deinem gesamten System generierst die Verlustangst. Es passiert dir nicht, sondern du hast irgendeinen Automatismus möglicherweise, der auf eine gewisse Situation oder gewisse Situationen automatisiert reagiert.
Psychohygiene.
Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von ERF Medienschweiz.
Verlustangst. Also die Angst, dass man jemanden könnte verlieren könnte. Sei das jetzt durch eine Krankheit, einen Tod oder durch einen Bruch in einer Beziehung. Das können ja ganz unterschiedliche Menschen sein. Freunde, Familien oder Partner oder Partnerin. Und wenn man mit dieser Verlustangst lebt, dann kann das einem recht quälen. Man will es vielleicht gar nicht. Möchte den Lieblingsmenschen ja vertrauen und positiv sein. Und gleich drillen sich die Gedanken fast automatisch um die Angst, dass man diese Person könnte verlieren. Die Bea Grimm ist psychosoziale Beraterin. Mit ihr machen wir auf die Suche nach der Ursprung der Verlustangst. Wir schauen bei der Kindheit an und auch bei diesen Ereignissen, was erwachsene Personen passieren können. Und wir suchen miteinander einen Umgang mit dieser Verlustangst. Ich bin Sandrin Hecklin. Bea, für den Start dieser Folge, kannst du uns echt einmal das Wort Verlustangst so ein bisschen definieren, was es genau bedeutet?
Also das, was mir immer wieder entgegenkommt bei Menschen, die Verlustangst haben, oder auch ich, wenn ich Angst habe, davor etwas zu verlieren, ist, dass es sehr ein schmerzhaftes und unangenehmes Gefühl ist.
Mhm. Geht es jetzt bei der Verlustangst vor allem um den Verlust von Menschen, von Leuten, die einem wichtig sind, oder kann das auch eine Verlustangst sein bei Gegenstand zum Beispiel?
Also grundsätzlich kann man ja bei jedem Besitz, den man hat, könnte man ja davon Angst haben, das zu verlieren. Ganz oft, wenn man aber das Wort Verlustangst benutzt, meint man zwischenmenschliche Interaktionen. Also, dass man einen Mensch verliert, dass man eine Beziehung verliert. Und das ist ja in sich mal noch nichts Schlechtes. Mhm. Also Verlust, Angst hat ja so ein bisschen evolutionsbedingt auch mal Sinn gemacht. Also ein Mensch alleine außerhalb von einer Gemeinschaft, der stirbt. Ein Baby alleine stirbt.
Mhm.
Und insofern ist es auch gesund oder eine angemessene Reaktion, sich nach Bindung oder nach Verbindung oder nach Zugehörigkeit zu sehnen.
Also wenn man gerade beim Positiven bleiben will, es zeigt einem ja eigentlich auch ein bisschen, was einem wirklich wichtig ist oder wer einem wirklich wichtig ist, oder?
Ja, meistens ist es ja so, dass immer erst, wenn eine Beziehung zum Beispiel kaputt gegangen ist oder wenn man etwas verloren hat, merkt man hintendrein, entweder wie wichtig einem etwas war oder vielleicht auch, dass es gar nicht so schlimm ist, in Anführungszeichen.
Mhm.
Weil es vielleicht gar nicht unbedingt die Bedeutung hat, die man gemeint hat, dass es hat.
Aber wenn man jetzt wirklich Verlustangst hat, also Angst, dass man vielleicht Partner oder Partnerin oder jemand aus der Familie kann verlieren, dann würde ich persönlich jetzt schon als Anzeichen sehen, dass vor allem bei diesen Leuten stark ist, wo man auch sehr viel gern hat.
Dort ist halt dann auch der Anteil vom Vermissen drin. So jemand würde einem ja dann im Leben auch sehr fehlen.
Mhm.
Das hat ja dann sehr konkrete Auswirkungen im eigenen Leben.
Wenn wir jetzt ein bisschen auf die Ursachen kommen, wieso das denn überhaupt so eine Verlustangst entsteht, also gerade häufig, wenn man die Ursache von etwas suchen will, dann muss man irgendwie mal in die Kindheit zurückgehen, oder? Das nehme ich auch bei der Verlustangst auch so.
Viele Verlustängste. Es kann auch sein, dass man mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, zum Beispiel in einer Partnerschaft, dass der Partner einen betrogen hat, Und dass man dann aufgrund von dem Angst hat, den Partner zu verlieren, weil man dort halt schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat.
Ja.
Also auch das gibt es.
Aber es ist immer auf Erfahrungen zurückzuführen.
Bewusst oder unbewusste Erfahrungen. Also das, was sicher einen grossen Einfluss hat, das ist, wie du schon gesagt hast, das ist unsere Erfahrungen mit unseren frühesten Bindungspersonen.
Ja.
Also mit Mutter und Vater. Und wenn man als Kind früh die Erfahrung gemacht hat, dass Mutter oder Vater nicht verfügbar sind. Einerseits, weil sie vielleicht tatsächlich einfach nicht da sind, weil sie zum Beispiel viel arbeiten oder weil sie emotional nicht erreichbar sind. Dann gibt das, also das in dieser Situation kann ein Kind eine existenzielle Angst entwickeln. Weil, wie wir vorher gesagt haben, Kinder sind darauf angewiesen, dass sie eingebettet sind,
also
in
ist denn,
eine Beziehung.
Es ist dann in dem Fall nicht nur die Angst, dass Mami und Papi jetzt weg sind, sondern dass man die gar nie mehr sieht. Also dass man irgendwie, ich weiss nicht, das Kind kann ja noch nicht so an die Zukunft denken wie wir. Wie muss man das vorstellen mit der existenziellen Angst?
Also Kleinkinder, das siehst du richtig, die können ja nicht Zeitfaktor mit berücksichtigen.
Ja.
Darum wissen die häufig nicht, wenn es Mami am Morgen geht, kommt es am Abend wieder. Aus den Augen, aus dem Sinn. So kommt ja auch das schöne Spiel Gugus, da, was ja endlos können spielen.
Ja.
Und darum ist so Beziehungsabbrüche, wo nicht gut begleitet sind, oder Beziehungsunterbrüche, wo nicht gut begleitet sind, lösen Angst aus im Kind. Und je nachdem, auch was ein Kind vermutlich noch selber mitbringt, aus seinem ganz eigenen persönlichen Charakter, trägt es mehr oder weniger schwer an so einem Trennungsmoment.
Ja. Man hört ja auch, also ich habe Kleinkindererzieherin gelernt, Fabi Kind. Wir haben das etwa einmal gehabt, halt zuerst kommt ja die Fremdenphase, oder? Um die 3 Monate, wo irgendwie alles uncool ist, ausser die Mami, oder alles nicht gut ist, ausser die Mami oder der Papi. Und dann kommt meistens so, ja, vielleicht mit 2, 3 nochmal so die Phase, wo dann mit Tschüss sagen, wenn die Kinder in die Krippe kommen, auch nochmal gar nicht gut ist, oder? Jetzt, das Fremdeln ist wahrscheinlich auch einfach einmal, es ist ja so ein bisschen die erste Zeit, wo man sich irgendwie auch vielleicht einmal längere Zeit trennt vom Kind, oder? Vorher, die ersten 3 Monate hat man ja noch Mutterschaftsurlaub, ist eigentlich permanent mit dem Kind. Was ist denn nachher die Schwierigkeit, dass nachher wieder in so eine Phase reinkommt, wo es Mühe hat, zum Tschüss zu sagen?
Also, so wie ich gelernt habe, ist zwischen 3 Monaten und 3 Jahren das Fremdeln total etwas Normales. Also, und zwar halt nicht, es muss nicht immer da sein, sondern es kommt halt auch in Wellen. Und es geht halt immer auch darum, dass Kind vielleicht in einer Phase, wo sie gerade sehr auf ihre Bindungsperson fokussiert sind, aus dieser Bindung rausgenommen werden. Und vielleicht noch nicht über die eigene Ressourcen verfügt oder noch nicht genug eigene Ressourcen verfügt, um wissen, dass es das kann heben.
Also es ist ja schon auch so ein bisschen davon abhängig, was sonst gerade noch alles in der Entwicklung passiert, die ganzen Entwicklungsfortschritte, wo ja dann ein Kind auch vielleicht auch gar noch nicht so weiss, was passiert, wo dann auch wieder so ein bisschen die Angst, die Verlustangst oder Trennungsangst vielleicht auch kann, ja, noch ein bisschen grösser machen. Jetzt hast aber du auch Sachen angetönt, wie zum Beispiel eben Liebesentzug oder die Eltern sind nicht da fürs Kind, weil sie irgendwie arbeiten müssen oder so. Gibt es dort noch mehr so Gründe, wieso dass eine Verlustangst kann entstehen?
Ich meine, es gibt auch Eltern, die sind krank. Zum Beispiel. Also die haben vielleicht Depression oder selber schwierige Erfahrungen im Zusammenhang mit Bindung und Trennung und Verlust gemacht. Und fehlt vielleicht auch ein bisschen eine eigene Stabilität von den Eltern her, zum verstehen, wie wichtig das es ist, präsent zu sein für das Kind. Das heisst nicht 7x24 Stunden anwesend zu sein, aber erreichbar, also emotional erreichbar, ja, durchs Kind oder vom Kind.
Gibt es dann auch das Gegenteil, wo das Problem könnte sein? Also man redet ja immer wieder mal von diesen Helikoptereltern, oder, wo fast zu viel um das Kind herumschwirren. Kann das auch zu einem Problem werden, weil das Kind sich gewöhnt ist, dass die Mama oder der Papi immer rum ist und immer in der Nähe ist?
Also Kind, wenn sie aufwachsen, müssen sie ja ganz viel lernen, mhm, und ganz viel entdecken. Und es gibt Eltern, die sind da sehr vertrauensvoll, ihre Kinder, und begleiten das Kind auch sehr vertrauensvoll. Ja, du schaffst das. Mami, ich will auf das Klettergerüst. Ja, gang. Mhm. Und dann gibt es aber auch andere Eltern, wo, wenn ihre Kinder so den Entdeckerdrang finden, und sagen, ui, pass auf, gell, es ist hoch, gehen wir ja nicht runter. Mhm. Und mit dem signalisiert ja der ältere Teil oder die Eltern, dass sie kein Vertrauen haben in die Fähigkeit von dem Kind. Und was ja nicht wirklich stimmt, weil sie haben möglicherweise einfach nicht genug Halt, um selber das aushalten, dass das Kind jetzt die Schritt macht, dass es die Entwicklung macht und Zutrauen vielleicht auch selber ins Leben, dass, mhm, ich schwierige Situationen kann schaffen, dass ich kann hoch raufgehen kann, dass ich kann schwierige Situationen bewältigen und übertragen dann das halt vielleicht auch indirekt auf ihre Kinder. Und ein Kind, das sehr ängstlich begleitet wird, das hat es ein bisschen schwerer, Vertrauen in seine eigene Kraft, in sein eigenes Sein in der Welt zu entwickeln.
Wir kommen nachher dann noch ein bisschen darauf zu sprechen, wie man dann kann umgehen damit, wenn man so eine Verlustangst entwickelt hat. Ich möchte jetzt gerne aber, dass wir uns ein bisschen von den Kindern lösen und zu uns Erwachsenen gehen. Mhm. Und der Aspekt mit der Verlustangst, du hast ja gesagt, ein Betrug in einer Beziehung kann Verlustangst auslösen. Todesfall ist eigentlich auch so ein Klassiker, oder? Wo man dann Angst hat, dass vielleicht noch andere Angehörige und nähe Menschen sterben. Was mich aber wundern nimmt, ist die Verlustangst, wenn man die hat. Wie kann sich die anfühlen?
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass vermutlich jede das schon mal erlebt hat. Im kleineren oder im grösseren Rahmen. Und möglicherweise gibt es da auch sehr individuelle Prägungen. Aber Angst ist nie ein schönes Gefühl, oder? Mhm. Und Verlustangst ist auch ein unangenehmes Gefühl. Und Angst hat ja immer auch ein bisschen etwas damit zu tun, dass man sich vorstellt, wie es wäre, wenn.
Eben, eine Angst ist ja ein Gefühl, das man hat, bevor etwas passiert, oder?
Genau.
Also es ist ja gar nicht gesagt, dass etwas passiert, aber die Angst ist trotzdem um.
Ja, wir antizipieren eine vermeintliche Erfahrung, ein vermeintliches Geschehen, das wird eintreffen. Und das hat mit der Realität oft gar nichts zu tun.
Also passiert nur in unserem Kopf?
Ja. Und wir können das sehr, also wir Menschen haben da eine hohe Fähigkeit zur Kreativität und zur bildlichen Gestaltung, wie sich dann das Szenarium anfühlen könnte oder sich gestalten könnte. Und ganz oft passiert nichts von dem.
Ja. Also ich sehe mich ein bisschen alles, also nicht nur ein bisschen, ich sehe mich als Overthinkerin, dass ich immer alles, also ich kann dann alle möglichen Szenarien ausmalen in meinem Kopf, oder? Hast du da gerade mal eine erste Idee, wenn man das abstellen kann. Dass man, wenn so eine, egal ob man jetzt Situationen überdenkt oder eine Verlustangst ist, wo man sich anfängt, völlig reindenken, wo man gar nicht sagen kann, halt, stopp. Gibt es da irgendetwas?
So einen Knopf, den man drücken kann.
Ja, und mach, dann ist fertig, oder? Wäre ja schön, aber ja. Irgendwie... Also ich kenne es, wenn ich anfange, Sachen völlig zu erdenken oder noch denken, was könnte jetzt alles noch passieren, in welchem Szenario, wo ich dann so denke, ich müsste jetzt hören, oder? Gibt es irgendetwas, das man hören kann? Oder dass man es eindämmen kann?
Also wir haben jetzt vorher gerade davon gehabt, dass Angst ganz fest in unserem Kopf, in unseren Vorstellungen passiert. Und etwas, wo hilfreich ist und für, aus meiner Sicht auch etwas vom Wichtigsten, ist, sich zu verkörpern. Also, wir haben ja nicht nur Gedanken, wir haben nicht nur Kopf, sondern wir haben den ganzen Körper zur Verfügung. Und der Kopf ist ein Teil davon.
Aber der stärkste nicht? Würdest du nicht sagen?
Also, du meinst, Kognition ist stark.
Ja, einfach das, was im Kopf abgeht, habe ich das Gefühl, setzt sich gegen alles durch.
Ja, das sind wir Westeuropäer vielleicht ein bisschen gefährdet. Und vielleicht müssen wir es auch mal ein bisschen beobachten und schauen, stimmt das wirklich? Weil ganz viele Sachen, zum Beispiel im Alltag, die du machst, laufen, Autofahren, das Mischpult bedienen, da denkst du nichts mehr.
Also eigentlich grosse Sachen, wo ich gar nicht den Kopf brauche dazu.
Das hast du verkörpert.
Ja.
Und verkörpern ist etwas vom Hilfreichsten, ist der Schnuff.
Ja.
Also, wenn du merkst, dir trüllt es im Kopf, da hat es ein endloses Schleifen, dann kann es sicher auch hilfreich sein, zu sagen, so, jetzt stopp. Und dann verkörpern. Also schnaufen, einschnaufen und vor allem auch lang ausschnaufen, weil das verbindet unseren Parasympathikus, unseren Vagusnerv wieder mit unserem Körper und dann beruhigen wir uns. Also einschnaufen und aber lang ausschnaufen.
Es geht doch das mit dem Zählen, oder? Ich vergesse immer, wie viele Sekunden, wie viel geht, aber...
Und es ist schlussendlich auch egal, was für eine Zahl das du nimmst. Wichtig ist einfach, ausschnaufen geht länger als einschnaufen.
Ja.
Und ob du das auf 2 zählst und auf 4 ausschnaufst, oder wenn du einen langen Atem hast, auf 3 einschnaufen und auf 6 ausschnaufen, oder nochmal andere Zahlen, das ist völlig egal. Einfach ausatmen geht länger. Oder zum Beispiel auch dafür sorgen, dass der Kreislauf wieder ein bisschen in Bewegung kommt. Also man kann ein bisschen hüpfen, ein bisschen schütteln, sich ein bisschen abklopfen. Einfach den Körper wieder spüren, weil der Körper, der ist da, jetzt. Der ist Realität.
Wenn ich mir das jetzt so überlege, dann ist ja die Verlustangst, vielleicht klingt es jetzt ein bisschen hart, aber ja, so ein bisschen mein Problem, also das Problem, das ich produziere. Oder würdest du sagen, es hängt schon auch von Taten und Reaktionen und Sachen ab, die mein Umfeld dann macht.
Also, das mit dem selber produzieren ist ja so eine Sache, weil das ja ganz oft eine Erfahrung aus der frühkindlichen Phase ist. Eine Erfahrung, die dir nicht die Sicherheit zuteil worden ist, wie du sie gebraucht hättest.
Ja.
Und dann gibt's halt in der aktuellen Situation, also wenn du erwachsen bist, gibt's Situationen, wo möglicherweise Parallelen haben zu der frühkindlichen Erfahrung, wo du vermutlich nicht im Bewusstsein auf dem Radar hast, sondern wo verleiblicht ist und in dem Moment reagiert ein Teil in dir, der kindliche Teil, wo die Erfahrung gemacht hat, der reagiert auf einen Reiz von aussen. Und insofern liegt zwar in dir ein Teil verortet, oder ist ein Teil in dir verortet, und ein Teil ist nachher in der Wechselwirkung mit der Umwelt, mit der Umgebung.
Also zum ein bisschen Druck abnehmen, es ist nicht nur meine Schuld, wenn ich jetzt Verlustangst hätte. Also Schuldfrage ist immer schwierig, gell? Aber
ja. Also wenn du ganz klare Antwort willst, nein, es ist nicht deine Schuld. Du kannst oft nichts dafür und vermutlich ist niemand wirklich schuld. Und es geht ja auch nicht darum, eine Schuldzuweisung zu machen, sondern es geht darum, herauszufinden, wie funktioniere ich? Und da ist oft auch eine hilfreiche Frage, wie mache ich denn das jetzt gerade, dass ich jetzt Verlustangst empfinde?
Wie meinst du mit, wie mache ich das, dass ich Verlustangst empfinde? Was meinst du damit?
Das ist ja nicht etwas, wo der Herr geflogen kommt und sich auf dich setzt, sondern du mit deinem gesamten System generierst die Verlustangst.
Ja.
Es passiert dir nicht, sondern du hast irgendeinen Automatismus möglicherweise, der auf eine gewisse Situation oder gewisse Situationen automatisiert reagiert. Und das ist dir vielleicht nicht so bewusst, nicht so klar. Und darum geht es darum, okay, wie mache ich das? Also wenn jetzt zum Beispiel XY oder dein Freund, nennen wir mal dein Freund, würde beim Nachtessen aufs Handy schauen. Und du hast vielleicht schon mal die Erfahrung gemacht, dass du einen Freund gehabt hast, der immer beim Essen sein Handy gecheckt hat, wo die Nachrichten von seiner zweiten Freundin drauf waren. Denn wenn dein aktueller Freund dann aufs Handy schaut während dem Essen, dann verlinkst du das möglicherweise mit der Erfahrung, die du bereits gemacht hast. Und du hast Verlustangst. Also du hast Angst, er wird gehen, er wird dich betrügen und er wird gehen. Und das hat mit deinem Freund eigentlich mal in erster Linie gar nichts zu tun, sondern das ist ein Automatismus oder ein Ablauf, den du mit dir machst. Und darum ist interessant, anzuschauen und zu sagen, ah, interessant, immer wenn mein Freund aufs Handy schaut, komme ich Angst, über das er geht. Was passiert da eigentlich gerade?
Sind Beziehungen auch der häufigste Ort, wo Verlustangst vorkommt? Also, weil du jetzt gerade das Beispiel von der Beziehung gebracht hast, oder? Man hat einen Freund, man ist vielleicht schon mal betrogen worden, man hat jetzt wieder Angst, es könnte wieder passieren, oder vielleicht auch man hat die Angst, man hat keine Lust mehr auf eine Beziehung, kann ja auch sein, wie auch immer. Aber dass also Beziehungen der grösste Punkt sind zum Verlustangst empfinden oder der grösste Bereich.
Vielleicht muss man noch etwas zum Thema Selbstwert sagen. Weil Verlustangst ist etwas, wo der Selbstwert ganz stark berührt.
Ja.
Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit einer mehr oder weniger gesunde Bindung durch die Kindheit durch bin, durchs Leben durch bin, dann weiss ich, ich bin geliebt, so wie ich bin, auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder wenn ich mich mal daneben benehme, bin ich geliebt. Jemand, der eine starke Verlustangst hat, der hat nicht den Blick auf sich selber, sondern der ist darauf angewiesen, von außen signalisiert bekommen, du bist liebenswert. Mhm. Der braucht Bestätigung von außen. Und darum braucht der Menschen außen. Also wir brauchen alle Menschen, so ist es ja nicht. Aber der braucht sie für seine eigene Bestätigung. Und wenn dann die Bestätigung wegfällt, dann wird es eng für einen Mensch, der mit einem sehr beeinträchtigten Selbstwert unterwegs ist. Weil dann fehlt ja dann die Bestätigung.
Mhm.
Also wenn ich in einer Beziehung bin oder auch in einer Freundschaft, wo mir meine Freundin oder meine Partnerin oder Partner immer wieder positives Feedback gibt und immer wieder sagt, wie sehr sie mich schätzt oder wie sehr sie mich gern hat oder was sie toll findet an mir, dann hilft das meinem Selbstwert.
Ja.
Und so kann auch ein bisschen etwas nachgenährt werden, was man vielleicht nicht gehabt hat in der Kindheit.
Also ist es nicht primär Beziehung, sondern wenn man sich selber auch fühlt. Also eben, ob man weiss, dass man geliebt ist, egal was man macht, oder ob es an Komplimente und Bedingungen geknüpft sind, ob man dann mehr Verlustangst hat oder nicht.
Ja, also wenn ein Mensch mit einem Selbstwert durch die Gegend läuft, wo er weiss, ich bin okay, du bist auch okay, und manchmal knirscht es zwischen uns, aber wegen dem verliere ich nicht meinen Wert.
Also kann man es ein bisschen mit der Angst vor dem Versagen zusammentun, die Verlustangst in dem Fall?
Ja, bin ich jetzt gar nicht sicher, müsste ich noch ein bisschen darüber nachdenken.
Du hast ein Beispiel vorgebracht, mit, dass man ja gerne Komplimente bekommt und dass man so ein bisschen sein Selbstwert an die Komplimente knüpft und auch egal, ob man einmal hässig wird oder nicht, oder? Dass man dann sich immer noch geliebt fühlt, wenn man eben schon mit einem gesunden Selbstbewusstsein oder Selbstwert gekommen ist in die Beziehung. Und jemand, der ja dann eben so auf die Komplimente fixiert ist, hat ja dann vielleicht auch mehr Angst, etwas falsch zu machen, versagt zu haben und dann kein Kompliment mehr bekommen und sich so zu verstricken, oder?
Ja.
Weißt du,
was
ich meine?
Ja, jetzt weiss ich genau, was du meinst. Und ja, natürlich, weil ein Mensch mit einer hohen Verlustangst, der hat dafür sehr eine hohe Anpassungsfähigkeit. Und der versucht natürlich, aus dieser kindlichen Erfahrung von Trennung und verlassen werden, oder das Gefühl von Trennung und verlassen werden, der versucht natürlich alles zu investieren, um die Erfahrung nicht zu wiederholen. Und ist auch Meister drin, im Wunsch von den Augen abzulesen, im die Antennen draussen zu haben, um Mikroveränderungen zu spüren und möglichst so darauf zu reagieren, dass der Partner oder das Gegenüber keinen Anstoss nimmt an einem, also dass man dem keinen Grund gibt, um sich über einem zu ärgern. Mhm. Das ist einfach auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Weil das hat auch so etwas, also ich nenne es jetzt mal Langweiliges, möglicherweise für das Gegenüber, weil ja sehr wenig Eignungs dann reinkommt.
Es wird ja alles von den Lippen abgelesen fast, oder?
Der Fokus ist beim anderen. Auf dem seinen Bedürfnis, auf dem seinen Wunsch, auf dem seinen Gefühl. Und mit dem mache ich eigentlich dann etwas, was ich schon kenne, nämlich ich verlane mich. Ich verlane meine Wahrnehmung, meine Verbindung zu mir, meinen Kontakt zu mir, den Kontakt zu meinen Bedürfnissen, weil ich Angst habe, dass wenn ich mich zeige, dass der andere geht. Kinder machen ja da manchmal auch so Verknüpfungen, die wir Erwachsenen gar nicht mitbekommen. Also, wenn Eltern streiten miteinander, worüber auch immer, also man streitet ja auch über die Erziehung als Eltern, dann kann das Kind den Schluss ziehen, wenn ich nicht wäre, würden die sich nicht streiten. Oder wenn ich brav und lieb bin, dann streiten Mami und Papi nicht. Also werde ich brav und lieb und gehe davon aus, das gibt wie einen kausalen Zusammenhang, und das gibt es ja nicht.
Jetzt, wenn wir bei dieser Verlustangst ein bisschen genauer anschauen und wir wissen jetzt ein bisschen, woher das sie kommen könnte, was auch so ein bisschen Triggerpunkte sind. Jetzt würde mich aber schon noch wundern, wie die sich dann zeigen kann. Wir haben schon gesagt, mit dem Grübeln, oder? Gedanken fangen sich an zu trüllen. Man macht vielleicht Verknüpfungen. Der Ex-Freund hat betrogen, der neue Freund betrügt vielleicht auch wieder. Gibt es noch so andere Symptome, sage ich jetzt mal?
Also eins von den Symptomen, das ja dann häufig, aber eben genau zur Trennung führt, schlussendlich, ist, dass Menschen mit einer starken Verlustangst sich an die Beziehungen klammern, wo sie drinnen sind. Weil sie Angst haben, verlassen zu werden. Und das mag am Anfang mag das für das Gegenüber auch schön sein. Oder? Alles dreht sich um mich.
Ja.
Und ich werde da angehimmelt und ich werde, ich nenne es jetzt mal, vergöttert. Und schlussendlich hat es aber ja dann auch mehr mit der Angst vom anderen zu tun als mit mir.
Also eigentlich gar nicht mehr so schön.
Ja, das kommt noch dazu. Mhm. Also man muss, es ist einfach gut, wenn man es weiss.
Ja.
Und irgendwann wird es mir dann aber zu viel. Irgendwann wird es mir zu viel, dass jemand dermassen fokussiert ist auf mich. Das wird mir auch zu eng. Und dann will ich raus aus dieser Enge und suche mir wieder meine Freiheit.
Ja.
Und dann, dummerweise, passiert auf der anderen Seite, dass noch mehr Klammern passiert.
Mhm.
Und das ist traurig.
Also könnte man sich fast ein bisschen mit der Verlustangst oder üben, dass man die nicht mehr so hat in dem, dass man, wenn man jetzt so eine Person ist, die dann klammert, sich übt darin, dass man sagt, mach du am Wochenende etwas mit deinen Kollegen, ich mache etwas mit meinen Kolleginnen und sich so immer wieder übt drin. Oder ist das kontraproduktiv?
Möglicherweise ein bisschen eine Überforderung, gerade zwei Tage.
Oder mal eine vielleicht.
Es ist interessant, es kommt mir gerade eine Klientin in den Sinn, wenn du das erzählst, mhm. wo das genau ihre Freund hat immer für seinen Sportanlass ist er wieder zwei, drei Tage weg gewesen und sie hat daheim am Rad gedrückt, weil sie gedacht hat und er begegnet dort dann den attraktiven jungen Frauen und mhm. findet dann die interessanter und geht dann fremd und sie hat sich zur Ablenkung mit Freundinnen verabredet und es ist ihr nicht gelungen, dort zu sein, mhm. innerlich, sondern sie ist trotzdem immer in Gedanken bei ihrem Szenario gewesen, was alles könnte passieren an dem Sportanlass von dem Freund. So, manchmal hilft Ablenkung, ja. Und manchmal hilft es auch nicht. Manchmal geht es halt vielleicht tatsächlich wirklich auch da drum, mich mit mir zu beschäftigen.
Mhm.
Mich mit mir auseinanderzusetzen. So, mein Gegenüber geht zwei Tage weg. Was mache ich denn in diesen zwei Tagen? Was hätte ich Lust? Und da auch wieder sich verkörpern oder spüren, wie fühle ich mich gerade, wie geht es mir gerade? Und schnaufen und am Boden verhaften, um eigentlich den Weg zu sich zu finden, sich mit sich selber zu befreunden, zum Lernen, ich bin liebenswert einerseits und ich kann ganz gut alleine auch in dieser Welt stehen. Ich bin gar nicht darauf angewiesen, dass immer jemand da ist. Weil das ist ja die frühkindliche Angst.
Dass man nicht allein kann, oder?
Ja, und dort hat es auch eine Berechtigung gehabt. Ein mhm. Kleinkind allein überlebt nicht. Nur, ich bin jetzt heute kein Kind mehr. Also ist die Angst dann überhaupt noch berechtigt? Ist denn die überhaupt noch realitätsnäher?
Auf etwas möchte ich noch schnell eingehen. Du hast jetzt gesagt, bei deiner Klientin, sie hat sich versucht abzulenken. Also sie hat ja vielleicht dann auch Sachen gemacht, wo sie Lust drauf gehabt hat. Es ist aber gleich nicht ganz gelungen. Und gleich sollte man ja eben sich fragen, was tut mir gut, auf was habe ich Lust und diese Sachen machen. Wie bringt man es dann an, dass man es geniessen kann? Oder bis zu einem gewissen Teil geniessen
kann? Ah, das geht vielleicht am Anfang gar nicht. Wobei ich jetzt zum Beispiel in diesem Zusammenhang auch nicht sicher bin, was war die Motivation gewesen, um mit den Freundinnen abzumachen? Ich meine, das ist eigentlich ja von einem Beziehungskonstrukt in ein anderes rein und möglicherweise die Hoffnung dahinter, dass dann in dieser Beziehung ich die Sicherheit erlebe, die ich gerade brauche. Nur, die anderen wissen vermutlich gar nichts von dem.
Mhm.
Und zweitens, sie haben ja auch keine Verpflichtung, mir die Sicherheit zu geben. Und selbst wenn jetzt das aus einem Bedürfnis heraus entstanden ist, nehmen wir jetzt mal, die Klientin hätte gedacht, eigentlich würde ich unglaublich gerne schwimmen, sagen wir jetzt mal. Mal schauen, ob ich jemanden finde, der mitkommt. Und dann jemanden findet, der mitkommt und dann mit dieser Person schwimmen.
Ja.
Dann kann das ein erster Schritt sein, eine gute Erfahrung zu machen. Und das ist ein Unterschied, weil ich dann von meinem Bedürfnis ausgegangen bin und nicht wo wäre jemand, wo ich mich andocken kann.
Also nach der Aktivität Leute suchen und nicht Leute suchen und dann einfach irgendetwas machen damit.
Nach dem Bedürfnis. Vielleicht ja. Ist das Bedürfnis ja tatsächlich eigentlich, wenn man ganz ehrlich wäre mit sich selber, auf dem Balkon sitzen und lesen. Oder alleine mit dem Hund laufen, mal länger als sonst. Oder, was weiss ich, es gibt 100 Varianten, für was man kann lustern. Aber sich mit dem Bedürfnis zu verbinden.
Das ist jetzt ein Punkt, oder? Aber man ist vielleicht länger allein oder man ist vielleicht auch gar nicht allein, sondern man hat einfach immer wieder zu kämpfen mit dieser Verlustangst. Was gibt es sonst noch für Gedanken, die man sich in diesem Bereich könnte oder sollte machen? Weil man will ja das nicht nur im Moment in den Griff bekommen eigentlich, sondern das Ziel weitaus ist ja vielleicht, dass man sie kann reduzieren oder kann verlieren, die Verlustangst, oder?
Das wäre auch mal, die Angst vor der Verlustangst zu verlieren.
Ja, wäre schön, oder?
Ja, das ist jetzt ein bisschen ein Wortspiel, aber, oder ein Gedankenspiel. Und vielleicht ist es tatsächlich auch so. Wer bin ich denn noch, wenn die Verlustangst, wenn ich die kann loslassen? Bleibt mir denn noch?
Gibt es Leute, die du kennst, die die Verlustangst als einen Teil von einem haben?
So würde ich das nicht formulieren.
Mhm.
Aber ich glaube, dass ganz oft die Verlustangst auch etwas ist, wo ihnen auch Halt gibt. Also diese Art und Weise von Reaktion, die ist bekannt, mit der kann ich umgehen. Und jeder würde dir sagen, nein, das würde ich gerne loswerden. Und das müssen wir dann ein bisschen genauer anschauen.
Mhm.
Weil wer bin ich denn, wenn ich mir keine Sorgen mehr mache?
Also ich stelle mir das angenehm vor.
Ja, ich stelle mir das auch angenehm vor. Und trotzdem, wie oft mache ich mir Sorgen im Alltag? Also wenn es so angenehm ist und wenn ich ja von mir denke, das wäre ich gerne los, warum mache ich es denn nicht?
Das ist eben eigentlich meine Frage. Wie kann ich vielleicht auch ein bisschen mich und meine Gedanken beeinflussen, dass mich, selbst wenn ich jetzt noch Verlustangst hätte oder selbst wenn ich mir Sorgen mache, dass mich das nicht auffrisst, sondern dass ich mir dann vielleicht mal 5 Minuten Sorgen machen würde und nachher kann sagen, so, und jetzt komme ich aber wieder in die Realität zurück.
Du hast vorher gesagt, du willst ja vielleicht nicht nur eine gute Erfahrung machen, sondern du willst es ja vielleicht nachhaltig reduzieren.
Genau.
Und es fängt mit einer guten Erfahrung an. Und jede gute Erfahrung, wenn man sich vorstellt, dass man ein Stegeli baut, quasi zur Reduktion von Verlustangst, dann ist jede gute Erfahrung, die man macht, ist ein kleiner Tritt, ein Schritt in die richtige Richtung. Und ja, einerseits geht es möglicherweise wirklich darum, ein bisschen forschen, wie bin ich denn zu dieser Verlustangst gekommen. Und da ist es unter Umständen auch hilfreich, wenn man sich Hilfe holt, also fachliche Hilfe, um das ein bisschen genauer anzuschauen, weil das können ja dann auch sehr schmerzhafte Prozesse sein.
Mhm.
Weil gerade wenn man jetzt davon ausgeht, dass es häufig so im frühkindlichen Alter und mit Eltern zusammenhängt, gibt es dort auch noch die ein oder andere Hürde, um sich zu erlauben, genau anzuschauen.
Eine Frage, die mir sich jetzt stellt, ist, wenn es ja gerade etwas aus der Vergangenheit ist, wo ja eigentlich die Situation ist passiert oder die Zeit ist passiert, wo man das Erlebnis gemacht hat, jetzt ist man erwachsen worden. Du kannst das vielleicht sagen jetzt als Coach. Was kann denn ein Coach oder vielleicht auch eine Psychologin machen, damit es mir dann jetzt besser geht?
Es geht tatsächlich darum, die Anteile rauszufiltern, die in diesem kindlichen Modus noch fest verhaftet sind. Und manchmal geht es darum, etwas nahezunähern. Also, wenn ich weiss, wo vermutlich mein Ursprung ist für meine starke Verlustangst, dann geht es auch darum, dort zu sorgen, wie kann ich in diesem Bereich speziell gut für mich sorgen, auch selber. Was kann ich für mich tun? Und es ist halt auch in der therapeutischen Beziehung, kann man neue Erfahrungen machen. Weil jemand, der starke Verlustangst hat, macht das ja mit vielen Bezugspersonen. Also da passiert häufig etwas Ähnliches dann auch im Zusammenhang mit der Beraterin, mit dem Therapeut, mit dem Coach. Und in dieser Beziehung innen kann man das dann auch ganz konkret üben. Also das ist vielleicht jemand, der dann am liebsten jede Woche kommt. Und das macht am Anfang möglicherweise auch Sinn. Und dann die Abstände aber auch verlängern und sagen, und ich bin trotzdem da und du schaffst das. Und so Erfahrungen machen, ich kann auf eigenen Beinen stehen, ich schaffe das.
Was gibt es jetzt für Übungen sonst für den Alltag? Also gibt es da irgendwie eben Schnaufen, hast du gesagt, wie man so ein bisschen wieder zu sich kommt und sich selber wieder anders oder vielleicht auch besser kann wahrnehmen? Gibt es sonst noch Übungen, wo du sagst, kann man machen, damit man die Verlustangst, ich sage jetzt mal nachhaltig, unter Kontrolle kann überkommen? Sie muss ja nicht ganz weg sein, oder? Aber so, dass ich sie kann kontrollieren bis zu einem gewissen Grad.
Ich meine, gerade in der heutigen Zeit ist ja das Angebot sehr reich an Achtsamkeitstraining, an Meditationspraktiken. Und das sind alles Übungen, die unterstützen darin, sich zu verkörpern. So eigentlich alle möglichen Arten und Weisen von Meditationen, sei jetzt das geführte Meditationen oder Sitzmeditationen, wo man einfach still ist, oder Klangmeditationen, Entspannungsübungen, Massagen.
Schön.
Einfach alles, wo der Körper mit einbezogen wird.
Also, dass man eigentlich, kann man sagen, fast ein bisschen mit sich selber so ein bisschen im Reinen ist und zufrieden ist, damit es einem dann gerade aus der Bahn wirft, wenn von außen vielleicht irgendetwas kommt, was man nicht so gern hat.
Häufig geht es ja darum, mal überhaupt zuerst sich zu spüren.
Ja.
Und im Kontakt sein mit sich. Also, wenn jetzt du dich beobachtest, zum Beispiel im Alltag, bin ich ziemlich sicher, es gibt Momente, da sitzt du sehr unbequem irgendjemand. Und du merkst es ganz lang nicht. Bis du irgendwie zum Beispiel aufstehst und dann merkst du, oh, ich bin aber jetzt auch ganz blöd gesessen die letzten paar Stunden. Und auf das mehr Aufmerksamkeit zu haben, also zu realisieren, wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich gerade, was spüre ich gerade und dann dafür sorgen, dass ich dort, wo es nicht stimmig ist, schaue, wie kann ich es für mich passend machen.
Ich bin zum Beispiel jemand, wo, wenn mich ein Thema beschäftigt, ich weiss nicht, ob du die App YouVersion kennst, die Bibellese-App, wo dann das Thema eingibt oben für einen Plan und dann mir so einen Plan aussuchen und ich das Gefühl habe, das sind jetzt ein bisschen die Themen, die mich beschäftigen, hat mir schon mega häufig geholfen gehabt, dass ich dann wie so ein bisschen gemerkt habe, einerseits, ich bin nicht die Einzige, die mit dem zu kämpfen hat und auf der anderen Seite irgendwie also gemerkt hat, es gibt ja noch etwas Grösseres als jetzt meine Beziehung und mein Umfeld und das, was gerade passiert, wo ich auch hin darf mit diesen Punkten. Wie würdest du den Glauben in dem hineinsehen?
So wie ich dich verstehe, redest du auch davon, dass wenn man im Kontakt ist mit dem biblischen Gott, dann kann man ja auch ganz vielen Orten lesen, ich bin gewollt, ich bin gut, ich bin richtig, ich bin schon im Mutterleib erkannt. Ganzen Haufen Sachen. Und das erreicht oft meine Kognition. Das heisst aber noch nicht, dass das auch ankommt beim Mensch. Und auch da ist es wichtig, in Kontakt zu gehen, einerseits mit mir und andererseits aber auch mit dem Gott. Und Erfahrungen machen mit dem Gott.
Also würdest du den Glauben als Ressource sehen oder hast du das Gefühl, das ist etwas, was man mit sich selber ausmachen muss, die Verlustangst?
Nein, ich bin nie der Überzeugung, dass man es mit sich selber ausmachen muss. Ich glaube, Gott begleitet mich immer, in allen Prozessen, aber es braucht mich auch. Also ich glaube, ich bin mit Gott involviert in allen meinen Prozessen. Auch in dem Prozess, wenn es darum geht, einen anderen Blick auf mich überzukommen, meinen Selbstwert neu zu definieren oder umzugestalten. Und was sonst noch so für 100'000 Themen gibt, wo man so bewegt im Leben. Und trotzdem aber auch immer wieder zurück, wie erfahre ich Gott? Also, wieso weiss ich dann jetzt, dass Gott da mit im Spiel gewesen ist? Damit ich auch Vertrauen habe, auch in diese spirituellen Erfahrungen.
Das hilft ja auch, also ich meine Spiritualität, du hast ja auch angesprochen mit der Meditation, Achtsamkeit, Übungen, da kann ja die Spiritualität auch so ein Teil, ein Bestandteil von einem ganzen Prozess sein, oder? Mhm. Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal schnell den Prozess anschauen, man merkt, ich habe Angst, ich könnte meine Eltern verlieren, ich könnte einen lieben Freund, eine liebe Freundin oder Partner, Partnerin verlieren und dass das wirklich mir nicht so gut tut, die Angst. Wie kann ich anfangen, den Prozess ins Rollen zu bringen?
Also das Erste, was ich immer würde sagen, ist, verkörpere dich, schau gut zu deinem Atem und dann schau die Angst mal genauer an. Ich meine, es ist ja auch eine Realität. Es ist nun mal einfach eine Realität. Menschen gehen und kommen aber auch in unser Leben. Mhm. Und aus unserem Leben wieder raus. Das ist eine Realität. Und die ist da, ob ich jetzt Angst habe oder nicht.
Ja.
Und nennen wir jetzt Großmutter stirbt. Ist eine wichtige Bezugsperson gewesen für mich. Wie kann ich trotzdem, also mit mir im Kontakt bleiben und mit meiner Ressourcen, auch mit meiner Fähigkeit, ja, ich werde die Person vermissen und ich werde weiterleben.
Also ein bisschen eine Distanz gewinnen, irgendwo durch.
Auch ein Umgang. Ich meine, Verlust passiert in unserem Leben. Das ist tatsächlich so. Und mit dem Verlust muss man einen Umgang finden. Und das sind auch wieder, das sind unangenehme Gefühle, das sind schmerzhafte Gefühle. Und das hätten wir möglicherweise lieber nicht. Und trotzdem ist es wichtig, dass die auch da sein dürfen. Weil das ist auch Teil ja dann von Trauer zum Beispiel. Mhm. Dass man die Gefühle da sein lässt und das Vertrauen aber haben in sich oder auch in sich in Kombination mit seiner Beziehung zu Gott, dass ich das schaffe. Dass ich das schaffe, das auszuhalten einerseits und dass ich das schaffe, auch so zu überwinden, dass ich in meinem Leben wieder kann, mein Leben leben. Und ja, die Verluste, die kommen immer wieder mal hinführen, möglicherweise, gerade wenn es Menschen gewesen sind, die eine spezielle Bedeutung haben in unserem Leben, dass die immer wieder mal das Vermissen von diesen Menschen oder eine Erinnerung kann einen Schmerz auslösen. Das ist einfach auch ein normaler Teil von Abschied, von Trauer und wieder Ankommen im Leben.
Würdest du sagen, abschliessend, dass man es auch ein bisschen als Ziel könnte nehmen, um mit seiner Angst ein bisschen Hand in Hand gehen?
Ziel tönt so nach Leistung, gell? Das kann ich doch auch nicht so gerne.
Das stimmt. Also, aber dass man es könnte so sehen, dass man mit der Angst ein bisschen Hand in Hand geht und sie als einen Teil von einem akzeptiert und nicht als ich gegen die Angst.
Ja, genau. Also Kampf verbraucht einfach viel zu viel Energie. Aber sich befreunden, und zwar vielleicht jetzt, im Moment reden wir gerade von der Angst oder von der Trauer oder von was auch immer, mit allen Gefühlen, die ich beherberge. Also da gibt es noch andere unerwünschte Gefühle und die sind ja trotzdem da. Also ganz viele Menschen dürfen nicht wütig werden zum Beispiel. Und Wut ist ein universelles Gefühl. Also das gibt es auf der ganzen Welt, das hat jeder Mensch. Und es sieht sogar in jedem Gesicht gleich aus. Und sich befreunden mit dem ganzen Facettenreichtum von seiner emotionalen Landschaft. Das würde ich plädieren.
Die Verlustangst ist nicht unsere Schuld. Das ist etwas vom Wichtigsten, was ich aus dieser Folge mitnehmen kann. Man muss sie auch nicht von heute auf morgen loswerden, sondern man kann sich auf den Weg machen und Schritt für Schritt freier werden. Dabei hilft es natürlich, wenn man weiss, woher das sie kommt und was einem könnte helfen in schwierigen Situationen. So, dass man sich eben ein bisschen damit anfreunden kann. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder ein Thema habt, wo ihr auch gerne mal Psychohygiene darüber möchtet hören, dann schreibt uns doch über den Kontakt in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf den Kanal, den ihr hört. Und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne eine gute Bewertung abgeben. Danke vielmals für euer Zuhören und gebt euch Sorge.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.